WDR 3. Meine Damen und Herren, in der Eifel-Kreisstadt Wittlich existierte vor 1933 eine große jüdische Gemeinde. Mehr als 90 ehemalige Wittlicher haben den Holocaust nicht überlebt. Ursula Jung, die ganz besondere Erinnerungen mit Wittlich verbindet, hat im Mai dieses Jahres jüdische Mitbürger getroffen, die aus allen Teilen der Welt in ihre frühere Heimatstadt eingeladen wurden. Hören Sie jetzt Ihren persönlichen Bericht. Wittlich war für ihn der Himmel. Die Geschichte des Emil Frank.
Because my cousin came from the United States, he was a soldier in the army, and he came here and he took care. The stone is just marble. I'm really happy. But I was surprised to hear that my mother.
Es hat lange gedauert.
My father, the grandmother and grandmother, were both carved.
Mehr als 5 Jahrzehnte.
Both my grandparents were back. The cousin, I mean, I had the family tree, the first cousin.
Erst im Mai 1991 wurden Wittlicher Juden zu Besuch in ihre frühere Heimatstadt eingeladen.
Weißt du, Lisa, nicht, warum die Hartmann nicht gekommen sind?
Nein, die wollten. Die haben zu viel gelitten noch die letzte Zeit. Die waren länger noch hier und sie und die Eltern haben noch zu viel gelitten. Man hat
wo in Deutschland?
Es waren so feine Menschen und man hat ihnen zugesetzt.
Ich habe es vergessen.
Ich war mal in Tel Aviv im Büro wegen der Wiedergutmachung und da hat der Beamte hat mich gefragt, für was haben Sie die letzten Jahre in Deutschland gelebt? Und da hat er gesagt, bei mir können Sie doch die Wahrheit sagen, weil er hat brauchen Aufstand. Sage ich, das ist die Wahrheit. Wir haben wirklich von Zores gelebt die letzten Jahre.
Viele sind mit bangen Gefühlen gekommen. Manche auch mit einer gewissen Vorfreude. Denn sie würden die Leute treffen, mit denen sie schon seit längerem korrespondierten. Mitglieder des Arbeitskreises, der sich seit 3 Jahren darum bemüht, die Geschichte der ehemaligen jüdischen Gemeinde wieder zusammenzufügen. Das hat den Besuchern die Reise leichter gemacht.
Die Adele war doch in England.
Ja.
Die habe ich in England besucht, wie ich in der Armee war.
Ja.
Nun wollen Sie diese Wittlicher kennenlernen. Nachgeborene.
Wir freuen uns sehr, dass Sie trotz des äußerst anstrengenden Programms heute Nachmittag hierher gekommen sind. Wir sehen darin auch eine kleine Anerkennung der Arbeit unseres Arbeitskreises und das würden wir Ihnen gern auch an dieser Stelle sagen, auch wenn Sie das die Woche schon sehr häufig zum Ausdruck gebracht haben. Dass diese Einladung zustande kam, verdanken wir wesentlich auch einigen Personen aus dem Kreis, wie er hier zusammensitzt. Ich darf stellvertretend, wirklich nur stellvertretend, einige Namen nennen. An erster Stelle, Ladies first, Frau Trude Wittner, die uns, ja, ich glaube, das ist wirklich ein Applaus. Ich weiß, dass der Trude das sehr, sehr unangenehm ist, wenn sie so genannt wird, aber es muss sein. Mit der Trude Wittner haben wir, nachdem diese Reportage, die die Frau Jung Geschichte meines Schrankes gemacht hat, einen Briefwechsel begonnen, der uns diesen Start überhaupt auch so ermöglicht hat.
Ich bin schon früher nach Wittlich zurückgekehrt. Vor 5 Jahren, als ich begann, der Geschichte meines Schranks nachzuspüren. Beiläufig hatten meine Verwandten einmal erwähnt, der Schrank habe vor dem Krieg einem jüdischen Kaufmann aus Wittlich gehört. Einem Textilhändler namens Emil Frank. Über ihn wollte ich nun mehr wissen, wollte herausfinden, was für ein Mensch er war und was aus ihm geworden ist. Erst nach und nach erfuhr ich, wie der Schrank in den Besitz meiner Familie gelangt war. Über meine Großtante nämlich. Sie war Köchin gewesen und hatte gelegentlich bei der jüdischen Familie gekocht. 1936, als die Nazis Emil Frank zwangen, sein Geschäft in Wittlich aufzugeben, versuchte er, möglichst viele seiner Möbel zu verkaufen. Meine Tante erstand damals den Schrank und auch einen Sekretär. Vor 5 Jahren reiste ich also nach Wittlich, dem Ort meiner Kindheit. Dort bin ich bei meinen Großeltern aufgewachsen und habe später oft die Ferien bei ihnen verbracht. Zunächst stieß ich in der Stadt auf Schweigen und Abwehr. Nur wenige Leute wollten mit mir über die Vergangenheit reden. Und ob der jüdische Kaufmann die Nazi-Zeit überlebt hatte, wusste niemand genau. Schließlich hatte ich ein wenig Erfolg. Aus Briefen, die Emil Frank nach dem Krieg an einen Wittlicher Freund geschrieben hatte, erfuhr ich, dass es ihm gelungen war, in die USA zu entkommen. Und ich fand eine Frau, die noch Verbindung hatte mit einer früheren jüdischen Mitschülerin, mit Trude Wittner in New York. Sie half mir, Kontakte zu anderen vertriebenen Wittlichern zu knüpfen. Langsam fügte sich ein Mosaikstein aus dem Leben Emil Franks an den anderen.
It's whatever you want. Are we ready? Okay. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam shekirshanu b'mitzvosav v'tzivanu l'ahad nikneir she'al hanukah. Amen.
We'll light the first candle for
Michael. It's yours. And the second candle is for me, Hilda. And in my family, we have a tradition where we light candles for people who are not here.
And we'll light this candle for Emil Frank.
Eine Kerze für den Großvater. Beim jüdischen Chanukka-Fest, das Michael und Hilda Kahn bei sich zu Hause feiern. Der Enkelsohn von Emil Frank wohnt heute in Rochester, im Norden des US-Bundesstaates New York. Er ist ein vielbeschäftigter Internist. Seine Mutter, Else, hat Deutschland schon 1935 verlassen, zusammen mit ihrem Mann, einem Hautarzt. Die Eltern ließen sich im südlicher gelegenen Utica nieder. Als Emil Frank im Juni 1954 starb, war sein Enkel 17 Jahre alt. Er erinnert sich noch, wie wichtig das Chanukka-Fest für den Großvater war.
Festival of Freedom.
Emil always used to enjoy Hanukkah, and I remember him singing the prayers.
Sing what he taught you. In the
Moal Sur Yeshu O Si Vishon Toda Nizabeya Tikkaun Beitifil O Si Vishon Toda Nizabeya Tahilat Beya Mitzur Hamas Beya O Zegmur Bashir Mitzur Hanukkah Samnis Beya. Well, my first contact with Emil was when I was very small, about 4 years old, and he came to live with us.
Ich war noch sehr klein, etwa 4 Jahre alt, als ich meinen Großvater zum ersten Mal traf. Er kam, um bei uns zu wohnen. Meine Eltern und ich lebten damals in Utica. Ich wurde in Utica geboren. Mein Vater war mit der Armee der Vereinigten Staaten in Europa und mein Großvater kam mit seiner Schwester Clementine Weil, um bei uns zu wohnen.
Very young and growing up, and I remember him very fondly as a friendly person.
Er war gleichzeitig Vater und Großvater für mich, als ich klein war und auch später, als ich größer wurde. Er war ein freundlicher Mensch. Ich kann mich nicht erinnern, dass er jemals schrie oder schroff war. Er war immer nett zu mir.
At one time he took, or not one time, many times, because I remember the song he told me.
Und oft nahm er mich aufs Knie und tat, als sei er ein Pferd und ließ mich auf und ab hopsen. Dabei sang er immer ein Lied, an das ich mich noch gut erinnere.
Pferdchen, Pferdchen, Gauf, Galopp, über Stock und über Stein, tu dich nur nicht weh am Bein, hopp, 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 Pferdchen, Gauf, Galopp. And I remember him smiling.
Ich erinnere mich, dass er lächelte, an die Zigarre in seiner Hand. Außer am Sabbat. Am Sabbat rauchte er nie. Er war ein sehr netter, älterer Mann. Es war immer eine Freude, mit ihm zusammen zu sein.
Elderly man who was around the house and always a joy to be with.
Über seine Vergangenheit sprach Emil Frank nie mit dem Enkel. So, als hätte es das frühere Leben in Deutschland und die Flucht aus der Heimat nie gegeben. Michael Kahn bekam deshalb auch nicht mit, dass der Großvater schon bald nach seiner Ankunft in Utica Briefe an alte Freunde und Bekannte in Wittlich schrieb, dass er Pakete mit Esswaren an sie schickte, als er erfuhr, wie die Menschen im Nachkriegsdeutschland hungerten. Ohne die genaue Lageskizze hätte ich das Grab von Emil Frank nie gefunden. Es liegt auf dem jüdischen Friedhof von Utica, außerhalb der Stadt auf einem hügeligen Gelände. Die Grabsteine zwischen kurzgemähtem Rasen haben fast alle dieselbe Höhe und Größe. Sie sind einfach und ohne Verzierungen. Auf dem Grab von Emil Frank ist neben seinem Namen, seinem Geburts- und Todesjahr, nur noch ein Davidstern eingemeißelt. Emil Frank wurde 76 Jahre alt. Hier liegt er, beerdigt neben seiner Schwester Clementine, die 4 Jahre vor ihm starb. Mit dieser Schwester teilte Emil Frank auch die Wohnung in der Miller Street in Utica. Die beiden wohnten parterre in dem einfachen Holzhaus. Auf der ersten Etage lag die Wohnung der Tochter Else und ihrer Familie. Auch während der Glanzzeiten Uticas, die längst vorbei sind, muss die Miller Street schon zu den ärmeren Stadtvierteln gehört haben. Als Emil Frank in den 40er Jahren eintraf, hatten sich hier vor allem deutsche Juden angesiedelt. Die meisten schlossen sich gleich der Tempel-Bessel-Gemeinde an. Auch der Neuankömmling Emil Frank. Shirley Flax, die Frau des heutigen Vorsitzenden der Synagogengemeinde, erinnert sich noch gut an ihn.
I knew him as a Fuller Brush salesman, coming, you know, door to door, knocking on the doors. And that was the capacity that I knew him. He would, as I remember it, he would come to the back door. I lived up on the second floor. And he'd knock on the kitchen door. And he'd have a little suitcase with the samples of what he was selling. And he would leave a catalog. And he would come back in, let's say, a week, 10 days, to pick up an order if there was one. He also left you a little sample. It could be a vegetable, a potato peeler.
Ich kannte ihn als Bürstenverkäufer. Er ging von Tür zu Tür und klopfte an. So kannte ich ihn damals. Ich erinnere mich, dass er immer an unsere Hintertür kam. Wir wohnten im ersten Stock. Er kam hoch und klopfte an unsere Küchentür. Er hatte einen kleinen Koffer dabei mit Verkaufsmustern und ließ einen Katalog da. Nach einer Woche oder nach 10 Tagen kam er wieder, um die Bestellung aufzunehmen. Er ließ auch immer ein kleines Muster da, zum Beispiel einen Gemüse- oder Kartoffelschäler. Auf mich machte er immer einen traurigen Eindruck. Er wirkte völlig niedergeschlagen. Emil Frank schien ein armer Mann zu sein.
Yes, a poor man, absolutely. My recollection is that his overcoat, which always looked too big on him, was threadbare.
In meiner Erinnerung hatte er immer einen viel zu großen und abgetragenen Mantel an. Er wirkte sehr scheu, sehr zurückhaltend. Ich würde sagen, er war befangen, weil er nicht gut Englisch sprach. Die Zeit, wo die Leute von Tür zu Tür verkauften, war ja eigentlich längst vorbei. Aber er musste wohl arbeiten, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen.
It was fairly new. It was past the time when they used to do that, when people did that anyway. And it was just very obvious he needed to do it to earn a living. Oh,
Im Gebetsraum der Tempel-Bessel-Synagoge. Durch bunte Glasfenster fällt gedämpftes Licht. In einer der vorderen Bankreihen, links vom Toraschrein, soll Emil Frank früher gesessen haben. Auf dieser Seite hat auch Kantor Paul Niederland gesungen. Und mit dem Kantor war Emil Frank eng befreundet. Der Wiener Opernsänger gehörte zu den wenigen Menschen, mit denen Emil Frank im Alter verkehrte. Ansonsten lebte er ganz zurückgezogen.
1933 bestand die jüdische Gemeinde Wittlich aus etwa 270 Personen. Die Zahl der Gemeindemitglieder war seit Beginn des 19. Jahrhunderts ständig gestiegen. Mittelpunkt der Gemeinde war die 1910 neu errichtete Synagoge in der Himmeroder Straße, die die alte Synagoge in der Oberstraße ablöste. In der Kirchstraße gab es eine jüdische Schule mit einem eigenen Lehrer, der zugleich Kantor der Gemeinde war. Die jüdischen Mitbürger unserer Stadt waren vor allem Kaufleute, Händler, Viehhändler, Metzger und kleine Handwerker. Sie nahmen aktiv am Leben der Stadt teil. Es gab einen eigenen jüdischen Sportverein. Einige jüdische Schüler besuchten die weiterführenden Schulen der Stadt. Die jüdischen Familien wohnten im Herzen unserer Stadt. Auf dem Marktplatz, in der Burg und in der Neustraße, im Bereich der Kordel- und der Tiergartenstraße, in der Oberstraße, der Himmeroder Straße und anderswo.
Ich stelle mir vor, mit welchen Gefühlen Emil Frank damals an Wittlich dachte. Die Vorstellung vermischt sich mit meinen eigenen Erinnerungen an das Städtchen zwischen Eifelhängen und Moselbergen, an meine Kindheit dort. Da war das Haus meiner Großeltern mit der Eingangstür, über der Glycinien hochrankten, mit dem Garten, wo jedes Fleckchen zum Anbau von Kartoffeln, Gemüse und Obst genutzt wurde, und mit dem Speicher, von wo das Mansardenzimmer der Kinder abging und wo jahrelang der Schrank stand. Er diente zur Unterbringung der Wäsche.
Also für diese Ecke jetzt.
Über die Synagoge rechte Hand haben
Sie. Ja, jetzt kommt die Synagoge.
Genügend
ja. Die ist noch so, wie sie war. Ja, die ist wieder so, wie sie war. Ja.
Wieder so, sie
ja, war ja. Auch weg. Oh je, wie sah die aus? Das war, da war keine Fenster. Die war zwischendurch mal Kriegsgefangenenlager für französische Kriegsgefangene und für polnische.
Geradeaus haben wir die Mainz-Kapelle. Die Straße jetzt in Richtung Himmerhorn ist Ihnen sicherlich ganz neu. Sie wurde auch umgelegt, modernisiert. Das ist ja die Straße, auf denen Ihre Ahnen später den letzten Weg zum jüdischen Friedhof antraten.
Zu meinen Erinnerungen an Wittlich gehört der Friedhof, das Grab meines Großvaters, auf das ich jeden Samstag frische Blumen aus dem Garten stellte. Aber auch die Lisa, die mir als Kind wie ein breiter, gefährlicher Fluss vorkam. Und dazu gehört die Synagoge, an der ich täglich vorbeigehen musste, auf dem Weg zur Schule oder zum Bäcker. Die Synagoge war damals eine düstere Ruine, von Efeu überwuchert und mit ausgebrannten Fensterhöhlen. Außen herum ein Bretterzaun. Das finstere Gemäuer hatte stets etwas Bedrohliches für mich. Wenn ich an Wittlich denke, fällt mir auch die Enge der Stadt ein, die Gleichförmigkeit des Lebens dort, die Sitten und Gebräuche, die sich nie zu verändern schienen. Mit meinem Alltag als Jugendliche in Köln hatte Wittlich immer weniger zu tun.
Im November 1938 gab es nur noch 80 jüdische Mitbürger in Wittlich. Die meisten von ihnen sind in den Konzentrationslagern umgekommen. Am 16. Oktober 1941, 23. April 1942 und am 22. Juli 1942 wurden jeweils eine größere Zahl von Männern, Frauen und Kindern abtransportiert. Insgesamt starben sicher 90 Menschen. Wahrscheinlich aber noch mehr durch den nationalsozialistischen Terror. Der Jüngste war 15, der Älteste 87 Jahre alt.
Am Rande von Worcester im Bundesstaat Massachusetts lebt Lilly Kretzmer. Ihre Wohnung liegt in einem mehrstöckigen Apartmenthaus. Eine resolute alte Frau öffnet mir die Tür. Weiße Haare, zu einem Knoten gedreht, ein dünnes Haarnetz darüber. Die 91-Jährige mit den behenden Bewegungen lebt allein zwischen alten Möbeln, Gemälden, Fotos. Vor ihrem Fenster breiten sich die bewaldeten Hügel Neuenglands aus. Nach dem Krieg hat sich die Juristin in USA viele Jahre um die Wiedergutmachung für Nazi-Verfolgte gekümmert. Lilly Kretzmer ist eine Nichte von Emil Frank. Früher reiste sie jeden Sommer von Mönchengladbach nach Wittlich, um die Ferien bei ihrem Onkel zu verbringen. Nach der Flucht aus Deutschland hat sie Emil Frank erst 1942 wiedergesehen, als er es geschafft hatte, endlich in die USA zu gelangen. An das genaue Datum seiner Ankunft erinnert sich Lilly Kretzmer nicht mehr, aber sie weiß, dass er aus Kuba kam und auch in welcher Verfassung er war.
Kuba war sehr unangenehm. Da waren Tausende von Juden da, von der ganzen Welt, ne? Nicht nur von Deutschland. Und es war wirklich ein schreckliches Leben und die Leute versuchten, da rauszukommen, wenn immer möglich. Es war sie hatten keine richtige Wohnung, sie konnten nichts tun, sie waren ganz verloren, zwei ältere Leute, es waren ja damals schon älter. Sie kamen direkt von Kuba zu uns, weil meine Mutter da war, es war doch ihre Schwester, seine Schwester. Sie sahen auch schrecklich aus, schrecklich. An meiner Tante hat man das noch mehr gesehen wie an meinem Onkel. Der hat sich sehr zusammengenommen und der hat nachher wieder ganz guten Spirit gehabt. Wir haben uns darüber gewundert eigentlich, dass er wieder, hat wieder am Leben gehangen auf einmal. Wie sie kamen, da haben sie gesagt, wenn sie hätten gehen müssen, es wäre ihnen alles egal gewesen. Sie hätten nicht mehr gekonnt. Es war furchtbar. Ich sehe noch den Tag vor mir, meine Mutter war so aufgeregt. Er war ganz erledigt. Er hat gesagt, dass er nie geglaubt hat, dass ihm das passieren würde, weil er so 100% verbunden war mit Wittlich. Und er hat sich sehr schwer hier eingelebt. Schwerer sind die meisten Leute, habe ich gefunden.
Ich habe ein Foto meines Schranks dabei. Dieses Schranks mit seinen stattlichen Ausmaßen. Er ist 2,20 Meter hoch und 1,60 Meter breit. Trotzdem wirkt er graziös und anmutig. Das liegt vor allem an den geschwungenen Ornamenten, mit denen der Schreiner Mitte des vorigen Jahrhunderts die großflächigen Türen verzierte. Aber auch an der kunstvollen Maserung des Nussbaumholzes, aus dem er zusammengefügt wurde. Am unteren Ende, zwischen den Füßen, schließt er zudem mit einer verspielten Bogenlinie ab. Ich zeige Lilly Kretzmer das Foto.
Ja, ja. Ja, jetzt will ich... Ja, ich, der stand, das nannten sie, glaube ich, das rote Zimmer. Das war mit so, dieses Material, wie dieses Ding.
Samt, mit rotem Samt?
Ja, mit rotem Samt. Alles, Sessel und Sofa, das war das rote Zimmer, wurde das genannt. Und nur seltene, besondere Gäste durften da nur schlafen. Ja, der Schrank war erst bei meiner Großmutter. Ja, und dann bei meinem Onkel. Ich glaube, es war im Stück, es war von seinem Herzen. Er hat kolossal an all den Sachen gehangen. Er war mehr wie die meisten Leute. Er ist verhältnismäßig, er ist nie verreist, zum Beispiel. Wittlich war für ihn der Himmel. Wir haben uns immer darüber amüsiert, wirklich. Dass, er war der Einzige fast in der Familie, der nie, die anderen Verwandten, sie gingen in die Schweiz und sie gingen dahin und dorthin. Und er hat nie Ferien genommen. Er wollte immer in Wittlich sein. Da war er in seinem Element. Es war eine ganz merkwürdige Erscheinung. Ich weiß, ich war noch ein junges Kind da, wenn meine Großmutter mit ihm geschimpft hat, gesagt hat, das ist doch nicht so wichtig. Doch, mir ist das sehr wichtig. Und er hatte, war kein Weltmann, der, wie andere Leute in seinem Alter in vieler Beziehung waren.
Die Karibikinsel Kuba war Ende der 30er Jahre Zwischenstation für viele europäische Juden. Hier warteten sie auf ihre Einreise in die Vereinigten Staaten. Für manche von ihnen dauerte der unfreiwillige Aufenthalt mehrere Jahre. Besonders schwierig war die Situation für Juden mit deutschem Pass. Als die USA, Hitler, im Dezember 1941 den Krieg erklärten, schlossen sich diesem Schritt die Verbündeten Washingtons an. Dazu zählte damals auch Kuba. Das dort herrschende Batista-Regime internierte sofort alle Deutschen in Gefängnissen und Lagern. In Kuba waren das hauptsächlich Juden. Es dauerte bis zu 12 Monate, bevor sie wieder auf freiem Fuß waren. Aber auch sonst mussten die Flüchtlinge mit Schikanen und Unsicherheiten leben und wurden finanziell geschröpft, wo es nur ging.
Das war eine riesige Wohnung. Ja, die war damals schon so riesig. Ja. Wir haben nur 8 Leute zu der Salarie.
Und hier gewohnt?
Ja, ja. Meine Mutter, mein Vater, ich habe nicht meine Schwester. Ja, komm
hier rein. Ja, und wo habe ich damals geschlafen?
Im ersten Zimmer.
In welchem? Kann ich das mal
sagen? Ja, wo er gerade geschlafen hat.
Ach so, wo er war.
Ja.
Alles gut.
Nach über 30 Jahren bin ich wieder in der Wohnung der Familie Ermann in New York.
Ja.
Da war das hier, genau dasselbe Bett, aber das hier ist was ein bisschen anders geworden. So, können Sie sich nicht mehr erinnern. So.
Nee.
How long ago were you here? Wie lange zurück waren Sie hier?
Vor
32 Jahren. Das war 58, nicht? 58.
Ja.
Meine Rechnung ist schon richtig.
Ich kann mich nicht entsinnen.
Nee.
1958 war ich als Schülerin in die Vereinigten Staaten gekommen. Und im Empfangsgebäude des riesigen Hafengeländes von New York wartete Hans Ermann auf mich, ein Schulfreund meines Vaters. Der Sohn eines Wittlicher Viehhändlers hatte Nazi-Deutschland schon 1933 den Rücken gekehrt. Wie viele deutsche Juden fanden auch die Ermanns in Washington Heights, dem nördlichen Zipfel von Manhattan, ein neues Zuhause. Sie wohnten auf der 181. Straße. Noch heute ist das die wichtigste Geschäftsader durch das Viertel, das früher das Vierte Reich genannt wurde. Wenn ich mir jetzt die Wohnung mit den 4 kleinen Zimmern ansehe, kann ich kaum glauben, dass einmal 8 Menschen hier gelebt haben. Heute teilen sich nur noch 2 Vettern von Hans Ermann die Wohnung mit den abgewetzten Möbeln und den rissigen, weißlackierten Wänden. Von meinem 8-tägigen Aufenthalt damals ist in meinem Gedächtnis vor allem der Schock geblieben. Hier erfuhr ich zum ersten Mal vom Holocaust an den Juden. Traf Menschen, die Jahre in Konzentrationslagern geschunden worden waren. Stieß auf Bekannte der Familie, die ihre Abneigung gegen mich als Deutsche nicht verbergen konnten. Weder in der Kölner Ursulinenschule noch von meinen Eltern hatte ich bis dahin von den Verbrechen der Deutschen erfahren. Vage erinnere ich mich nur, dass uns im Unterricht einmal ein Film vorgeführt worden war, ohne jede Erklärung von Zusammenhängen. Nacht und Nebel hieß der Streifen, glaube ich. Aber er hatte mir nichts gesagt, weil ich das Gezeigte nicht einordnen konnte. Nach meiner Abreise aus New York hielt ich keinen Kontakt mehr zu den Ermanns, obwohl ich dann noch viele Jahre in den Vereinigten Staaten blieb. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass sie an einer Freundschaft mit mir interessiert wären. Harry Frank bei seiner Lieblingsbeschäftigung. Wenn er am Klavier sitzt, kommt Leben in den schmächtigen, bedrückt wirkenden Mann. Noch immer verdient er sich als Pianist in Restaurants und bei Familienfesten ein Zubrot. Gelegentlich hat er auch Auftritte in Nachtclubs. Dann spielt er mit einer Band. Erst jetzt, als Rentner, kann er seiner musikalischen Neigung nachgehen.
denn seine Ausbildung in Krefeld fand 1937 ein jähes Ende, als ihn seine Eltern in die USA schickten. Harry Frank war damals 16 Jahre alt. Während des Krieges bildete er US-Soldaten aus, die sich auf die Befragung deutscher Kriegsgefangener spezialisiert hatten. Seinen Lebensunterhalt verdiente er schließlich bei einer Behörde in Washington, die für den Druck von Geldscheinen zuständig ist. Erst in den 50er Jahren erfuhr er, dass seine Eltern in einem KZ irgendwo in Polen verschollen sind. Heute wohnt Harry Frank in Leisure World, eine Art Altensiedlung am Rande von Los Angeles. Ein riesiger, luxuriöser Komplex hinter Mauern und Toren, an denen bewaffnete Sicherheitskräfte die Besucher kontrollieren. Um die Bungalows blühende Büsche, Palmen und Orangenbäume. Von Harry Franks Frau stammen die Erinnerungsstücke an Deutschland, die überall in der Maisonette-Wohnung zu finden sind. Sammeltassen, Hummelfiguren, Radierungen deutscher Sehenswürdigkeiten. Harry Frank erzählt mir, er habe seinen Onkel Emil nach dem Krieg nur noch einmal in Utica getroffen. Wie seine Cousine war auch er als Kind oft zu Besuch in Wittlich.
Das war eine der schönsten Zeiten in meinem Leben, denn wir sind dort so verwöhnt worden. Wir sind öfters auf Ausflüge gegangen. Natürlich war da auch die Tochter meines Onkels, die Else Frank, war da auch. Und sie war eine junge Dame, die schon Auto fahren konnte. Die hat uns dann immer in der Eifel rumgefahren, über die Weinberge und die schöne Aussichten dort. Sind wir nach Wengerow, nach Cochem, in der ganzen Gegend rumgefahren. Das war für uns Kinder, für mich und meine Schwester war es wirklich ganz herrlich. Wir haben uns jedes Jahr schon darauf gefreut. Wir konnten nicht warten, bis wir wieder nach Wittlich kamen.
Während der Ferien nahm der Onkel die Kinder oft mit ins Geschäft nach unten. Außer den Kunden lernten sie hier die Inhaber der umliegenden Läden kennen, die gelegentlich vorbeischauten. Zu den Ferien gehörten auch immer Besuche in der Synagoge. Denn Emil Frank war nicht nur gläubiger Jude, er war damals auch Vorsitzender der jüdischen Gemeinde in Wittlich. Von seinen Eltern erfuhr Harry Frank, wie der Onkel aus Deutschland geflüchtet ist.
Er ist ja Flüchtling gewesen, ist nach Spanien und von dort nach Kuba.
Ach, er ist von Deutschland aus erst nach Spanien?
Erst nach Spanien, um sein Leben zu retten. Da war der Franco, es war gefährlich da auch, aber es war immer noch möglich für einige jüdische Leute nach Spanien zu fliehen. Aber die wollten da nicht lange bleiben, denn der Hitler hat dem Franco gesagt, wir wollen auch die Juden da. Und da haben sie sich, wie es ihnen gelungen ist, nach Kuba zu kommen, weiß ich nicht. Aber es ist ihnen gelungen. Von dort hat wahrscheinlich die Tochter sie anfordern können, ein Affidavit nach Amerika zu kommen. Es war vielleicht ein ganzes Jahr, dass der unterwegs war, ich kann es nicht genau sagen. Ich glaube, die sind in Kuba sogar interniert worden. Was die da alle mitgemacht haben, weiß ich gar nichts davon. Sie haben nie darüber gesprochen.
Wir freuen uns sehr, dass vieles in Bewegung gekommen ist. Und ich möchte trotzdem noch etwas sagen, was uns sehr am Herzen liegt. Wir wollen, dass sich noch mehr bewegt, die Erinnerung an diese ehemalige jüdische Gemeinde, dass die aufrechterhalten wird. Wir haben mal einen Vorschlag gemacht, der nicht sonderlich freudig aufgenommen wurde. Man hat das mehr oder weniger versucht, so totzuschweigen. Und zwar waren wir der Meinung, es müsste auch dokumentiert werden, dass Wittlich seinen wirtschaftlichen Aufstieg auch den jüdischen Bewohnern verstand. Wenn Wittlich heute eine wichtige Handels- und Marktstadt ist, dann hat das auch etwas mit der jüdischen Geschichte dieser Stadt zu tun. Und deswegen waren wir der Meinung, man müsste am Rathaus eine Tafel anbringen, die folgenden Wortlaut enthält. Ich darf das mal kurz vorlesen. Damals wurden Wittlicher Bürger verfolgt und mussten fliehen. Viele wurden verschleppt und ermordet, weil sie Juden waren, eine Minderheit. Das geschah in den Jahren 1933 bis 1945. Niemals wieder soll Wittlicher Bürgern Ähnliches geschehen.
Ein vierstöckiges Haus in Koblenz. Unten eine Apotheke und rechts davon eine Toreinfahrt zum Hinterhof. Auf jeder Etage ein überdachter Balkon. Die glatte, blassgelb gestrichene Fassade im Stil der 50er Jahre. Das Haus muss während des Kriegs zerstört worden sein. Hier, Markenbildchen Weg 30, hat Emil Frank 2 Jahre gewohnt. Nach Angaben des Koblenzer Einwohnermeldeamtes vom September 1939 bis September 1941. Er zog mit seiner Schwester hierhin, als die Nationalsozialisten verfügten, dass Juden nur noch in Häusern wohnen durften, die auch in jüdischem Besitz waren. Das Haus Markenbildchenweg gehörte damals der jüdischen Familie Menzel. Schon 1936 hatte Emil Frank Wittlich verlassen. Von den braunen Machthabern war er gezwungen worden, sein Haus und sein Geschäft einem Parteimitglied zu überlassen. Daraufhin flüchtete er mit seiner Schwester nach Koblenz. Er hoffte, in dieser größeren Stadt besser untertauchen zu können. Zunächst waren die Geschwister in die Kurfürstenstraße gezogen, in ein behäbiges, zweistöckiges Eckhaus mit Vorgarten. Hier mieteten sie eine kleine Wohnung, lebten so unauffällig wie möglich.
Darüber hinaus wollen wir Folgendes. Wir wollen, dass eine Straße in Wittlich, Sie haben ja gesehen, wie Wittlich sich erweitert, nach einer jüdischen Bürgerin benannt wird. Und zwar nach Margot Kaufmann. Die Frau Baumann arbeitet ganz stark im Gehirn. In der Karstraße hat Margot Kaufmann gelebt mit ihrer Mutter. Die Mutter war schwer behindert. Die Mutter wurde deportiert. Margot Kaufmann hätte vorher Wittlich verlassen können. Margot Kaufmann ist bei ihrer Mutter geblieben und wurde ebenfalls deportiert und ermordet.
Der Markenbildchenweg in Koblenz führt vom Bahnhof zum Rheinufer. Ich stehe vor dem Haus, von wo Emil Frank die Flucht ins Ausland gelungen ist. In letzter Minute sozusagen. Denn nur einen Monat später, im Oktober 1941, wurde Juden die Emigration endgültig verboten. Ich gehe die Straße hinunter, vorbei an einer Hauswand, auf der Kampf dem Faschismus steht. In den Anlagen am Rheinufer setze ich mich auf eine Bank. Bis 1940, als es für ihn als Juden verboten wurde, hat Emil Frank wahrscheinlich oft hier am Rhein gesessen. Voller Trauer, wenn er an sein Leben in Wittlich dachte, an das abrupte Ende seiner Existenz dort. Schwerer aber noch wird die Ungewissheit über die Zukunft auf ihm gelastet haben. Der Gedanke, ob er es wohl mit seiner Schwester schafft, noch rechtzeitig das Visum und die Schiffskarte für die Auswanderung zu bekommen. Ob es ihm gelingt, das notwendige Geld dafür aufzutreiben. Ich weiß, dass er noch Ende 1940 2 Gemälde verkaufte, die er aus Wittlich mitgebracht hatte. Gemälde, an denen er hing. Damals muss sich auch Verbitterung und Hass auf Deutschland in ihm breit gemacht haben. Mir fallen meine eigenen Gefühle ein, die mich noch Jahre begleiteten, nachdem ich in New York von den deutschen Verbrechen erfahren hatte. Danach habe ich lange versucht, meine Herkunft möglichst zu verleugnen, habe alles unterlassen, was in den Augen der meisten US-Bürger als typisch deutsch gilt. Ich sprach lieber Englisch und hatte wenig Lust, Deutsche zu treffen. Aber auch Juden bin ich aus dem Weg gegangen. In den 3 Jahren, als ich in Minnesota ein katholisches College besuchte, war das nicht besonders schwierig. Die zierliche Frau beugt sich herunter. Ein Kind, 3, 4 Jahre alt, mit kaffeebrauner Haut, rennt auf sie zu und wirft sich in ihre ausgebreiteten Arme. Sie drückt das kleine Mädchen an sich. Ein warmes Strahlen breitet sich auf ihrem Gesicht aus. Meine erste Begegnung mit Susan Feingold. Durch verwahrloste Straßen am Rande des New Yorker schwarzen Viertels Harlem bin ich zu dem Kinderhort gekommen. Schwarze Mädchen und Jungen werden in diesen hellen, freundlich gestalteten Räumen nicht nur verwahrt, sondern auch auf die Schule vorbereitet. Hier sollen sie die Unterstützung erfahren, die andere Kinder zu Hause bekommen. Viele der Kleinen sind obdachlos, werden von Verwandten großgezogen, haben drogenabhängige Eltern.
Seit 25 Jahren leitet Susan Feingold diese Vorschuleinrichtung. Die eigenwillig gekleidete Frau mit dem Kurzhaarschnitt ist Harry Franks Schwester. 1939 schickten die Eltern die damals 14-Jährige nach London. Von dort gelangte sie nach dem Krieg in die Vereinigten Staaten. Jahrelang arbeitete sie als Schauspielerin mit Erwin Piscator. Von ihren im KZ ermordeten Eltern hat Susan Feingold noch Briefe. Bis zu ihrer Deportation schrieben sie der Tochter regelmäßig. In den meist so fröhlich klingenden Schilderungen der Eltern werden auch Besuche bei Onkel Emil und Tante Klemm in Koblenz erwähnt. Lange schaut sie sich das Foto vom Schrank an.
Ja. Es ist so komisch, denn gestern habe ich versucht, mich an das Haus zu erinnern. Und ich konnte es absolut nicht tun. Ich hatte nur das Gefühl, es war etwas Dunkles, weil ich, dass es nicht ein sehr helles Haus war. Aber ich erkenne den Schrank. Ich erkenne den Schrank. Der stand im Wohnzimmer.
Passt denn zu den anderen Möbeln, die da im Haus standen?
Ich glaube, alles war sehr groß und schwer. Es passt zu der Zeit und zu der Familie. Ja, meine Großmutter, mein Onkel, Tante Clem. Ja.
Wieso? In welcher Hinsicht? Was war das?
Es war solide. Es war alles sehr vorsichtig ausgewählt. Und
so ein Mann war Ihr Onkel?
Ja, mein Onkel war... Mein Onkel war ein ruhiger, lieber Mann mit Humor, gütig, freundlich und einfach irgendwie. Ein einfacher Mensch, der voller Güte war und voller Liebe und ein schmunzelnder Mensch, der sehr leicht lächeln konnte und alles verstanden hat. Onkel Emil hat alles verstanden. Ich habe immer auf die Ferien gewartet, die Sommerferien. Dann sind wir nach Wittlich gefahren, zur Großmutter und zum Onkel Emil und zur Tante Clem. Und es war, da wurden wir enorm verwöhnt und ich entsinne mich, die Tante Clem hat immer gebacken und gekocht. Und wenn mein Vater, der kam nicht 6 Wochen, aber ein paar Tage, mein Vater und meine Mutter, dann entsinne ich mich noch genau, hat Tante Clem Zwetschgenkuchen gemacht. Und dann stand sie an der Treppe und hat raufgeguckt und hat gerufen, Eugen, Eugen, komm, nimm den Zwetschgenkuchen. Und das hat mich immer so gefreut, wenn sie das gesprochen hat.
Ich schaue mich um in dem vollgestopften Büro. Die Möbel sehen aus, als kämen sie vom Sperrmüll. Auf Schreibtisch und Schränken stapeln sich Bücher und Zeitschriften. In einer Ecke knabbert ein Meerschweinchen Sonnenblumenkerne. An den Wänden Antikriegsplakate und ein Poster mit einer Abbildung des schwarzen Bürgerrechtlers Martin Luther King. Was hat diese Gegenwart mit Susan Feingolds Erlebnissen in Deutschland zu tun?
Ich glaube, ich bin ein anderer Mensch geworden, deshalb. Ich habe eine Passion, was ist das, eine Leidenschaft für Gerechtigkeit. Ne? Und es ist komisch, als ich nach Amerika kam, da als Kind in Deutschland, als ich allein sitzen musste und niemand mit mir sprechen konnte und als das dann alles passiert ist, ich bin ja erst in 39 ausgewandert, da habe ich immer das Gefühl gehabt, dass ich auf der Seite der Engel war. Dass ich war so froh, dass ich jüdisch war und dass ich nicht Anteil daran hatte. Und dann kam ich nach Amerika und plötzlich war es ganz anders. Ich war plötzlich nicht mehr auf der Seite der Engel. Ich war in einem Land, wo die Minderheiten unglaublich behandelt wurden. Und da waren noch Lynchings. Und es war grauenhaft. Und ich war weiß und ich nahm teil daran. Und das hat einen enormen Eindruck auf mich gemacht. Erst bin ich ins Theater gegangen, denn das war meine Liebe. Und dann war ich 15 Jahre lang Schauspielerin. Aber schließlich war da immer etwas in mir, das noch was anderes tun musste. Und deshalb bin ich dann in diesen Beruf gekommen, wo ich mit kleinen Kindern arbeite, von Minderheiten, die ärmsten Kinder in dieser Stadt und ich habe die Möglichkeit, ein besseres Leben für sie und die Eltern zu gestalten. Wo waren wir?
Beim Schrank.
Beim Schrank. Ja, ich finde es wunderbar, dass sie diesen Schrank gefunden haben und dass das passiert ist. Das ist ein gutes Gefühl für mich.
Ich frage mich natürlich zunehmend, ob das weiterhin mein Schrank ist.
Ihr Schrank? Ja, ich glaube, es ist Ihr Schrank. Ich hoffe, es wird immer Ihr Schrank sein.
Die größte Einkaufsstraße in Harlem heißt Martin Luther King Boulevard. Als ich das erste Mal Ende 1964 hier war, hatte sie noch keinen Namen. Sie wurde nur die 125. Straße genannt. Damals war Martin Luther King noch nicht ermordet worden und Harlem war nicht so heruntergekommen wie heute. Ich hatte eine Gruppe schwarzer Jugendliche aus Mississippi begleitet. Auch für sie war es die erste Reise in das berühmte New Yorker Schwarzenviertel. Im Sommer 1964 war ich zur Bürgerrechtsbewegung in Mississippi gestoßen. Ich hatte mein Studium abgebrochen, um schwarze Männer und Frauen bei ihrem Kampf um Gleichberechtigung zu unterstützen. Sie verlangten das Wahlrecht, wollten wie Weiße auch vorne im Bus sitzen oder im selben Restaurant essen. Für diese Ziele waren sie damals bereit, ihr Leben zu riskieren. Viele der weißen Studenten, die sich gegen die Rassendiskriminierung auflehnten, waren Juden. Auch Marshall Ganz, der Sohn eines Rabbiners. Er gehörte zu den ersten Bürgerrechtlern, die ich näher kennenlernte. Monatelang wohnten und arbeiteten wir zusammen in Macomb, einer Kleinstadt im Süden Mississippis. Marshall war meist mit einem Jeep unterwegs in die umliegenden Dörfer. Er half schwarzen Farmern, sich in Genossenschaften zu organisieren. Wenn er Zeit hatte, spielte er Gitarre und sang dazu. Am liebsten waren ihm Lieder der Arbeiterbewegung. Mir brachte er damals deutsche Lieder aus dem spanischen Bürgerkrieg bei. Er kannte alle Texte auswendig. Über Hitler und die Nazi-Gräuel haben wir nie miteinander gesprochen. Was uns in jenen Tagen verband, waren die Träume von einer Gesellschaft ohne Rassenschranken. Aber uns verband auch die Angst vor den Bespitzelungen und den Schikanen des FBI und anderer weißer Behörden. Immer wieder verhafteten sie uns unter fadenscheinigsten Vorwänden. Marshall und ich waren mehrmals zusammen im Gefängnis, in einer Zelle. Denn in Mississippi hatten die kleineren Polizeistationen immer nur zwei dieser verdreckten Löcher. Dass auch Weiße einmal im Knast landen könnten, war für die Sicherheitskräfte bis dahin unvorstellbar gewesen. Und so wurden wir dann stets nach Hautfarbe getrennt verwahrt. Schwarze Männer und Frauen in die eine Zelle und weiße Männer und Frauen in die andere.
Schon 1938 ausgewandert, aber da war ich noch bei dem... Nein, da war ich ja schon nicht mehr hier, wie die Frau Leib gestorben ist. Da hat mir die Thekla damals geschrieben, wie meine Mutter ihr beigestanden hat bei dem Tod von ihrer Mutter. Da war ich... Wie sind Sie denn schon? Ist die Elli Erle? Mein Cousinchen, mein Großcousinchen. Wieso haben wir uns denn nicht gesehen? Ich bin die Elli. Von Meyer aus der Wandstraße. Ja. Von Meyer Ermann. Was ist das? Auch die Elli. So war kleine Mädchen nach vorne. Und mir hat man Emmischen gesagt.
41 der einstmals vertriebenen Juden sind nach Wittlich gekommen. Andere haben die Einladung der Stadt ausgeschlagen. Sie wollten alte Wunden nicht wieder aufreißen. Aber auch sie haben die Mitglieder des Arbeitskreises Jüdische Gemeinde wissen lassen, wie sehr sie die Aktivitäten der Gruppe schätzen. Ohne den Arbeitskreis und seine Kontakte zu den ehemaligen Wittlichern wäre der jetzige Besuch undenkbar. Von den Verwandten Emil Franks ist niemand dabei. Wohl aber Selma Eulau,
die 8 Jahre bei ihm als Verkäuferin gearbeitet hat.
Über die Juden ist heute Morgen Punkt 10 Uhr der wirtschaftliche Boykott verhängt worden. Auch hier in Wittlich. Um 10 Uhr marschierten vom Hotel Zahnen Bahnhofstraße SA-Männer mit 10 oder 12 großen Schildern in einem größeren Abstand voneinander in die Stadt. Nachdem sie diese großen Schilder durch die Stadt getragen hatten, stellten sie sie vor die einzelnen jüdischen Geschäfte. 2 SA-Männer blieben dabei stehen, um die Leute vom Betreten der Geschäftshäuser abzuhalten und sie einzuschüchtern. Vor dem Hause Emil Frank, des anständigsten Juden, den man sich denken kann, Vorsteher der jüdischen Gemeinde, stellten sie ausgerechnet das Schild Blutsauger.
Das zweistöckige Haus liegt an der schmalen Einmündung der Trierer Straße. Hier war seit 1877 das Textilgeschäft Frank. In den beiden Obergeschossen wohnte die Familie. Wie viele der anderen ehemals jüdischen Geschäftshäuser am Markt, gehört es heute zum Kaufhaus Freckmann. Ende 1953 kaufte der jetzige Besitzer das Haus. Ob Emil Frank dieses Geld noch vor seinem Tod wenige Monate später bekommen hat, ist ungewiss. Seine Verwandten jedenfalls wissen nichts davon. Und in Utica haben Nachbarn ihn nur als einen mittellosen Mann beschrieben, der bis an sein Lebensende in ärmlichen Verhältnissen lebte. Selma Eulau ist eine stattliche Frau von 81 Jahren, die viel Wert auf ihr Äußeres legt. Sie war 18, als sie vom Dorf nach Wittlich zog, um ihre Lehre bei Emil Frank anzufangen.
Ich kenne es nicht mehr wieder. Sehr schön. Es war ein wunderbares Geschäft.
Wie lange haben Sie denn hier überhaupt gearbeitet?
Bis zum Schluss. Bis in anderen Händen. Oh, in der Tage, am Tage.
Bis 1936, oder?
Bis ich, Sie sehen ja im Arbeitsbuch. Im Arbeitsbuch steht es geschrieben, wann ich fertig bin.
Und wann haben Sie angefangen hier zu arbeiten? Wie viele Jahre insgesamt waren Sie hier?
Hier. Ach, da steht das. Hier. Können Sie da alles sehen?
1928.
Ja.
Von 1928.
36.
Bis 36.
Und dann ging es in anderen Händen über.
Ach ja, das hat der Emil Frank ja auch noch selbst unterschrieben.
Natürlich.
Und das?
Was ist das Zeugnis, was er mir geschrieben hat. Dass ich alle Abänderungen fachmännisch unternahm.
Gezeichnet Emil Frank.
Emil Frank.
Ja. Ja. Haben Sie denn gespürt, wie er sich verändert hat?
Ja. Ja, natürlich. Im letzten halben Jahr.
Wie
und dann haben die
das?
Leute draußen gestanden in der, wie hat man das genannt, in der Wache.
SA-Uniform.
In der Uniform. Mhm. Und wenn ich nach Hause ging, nach der Kirchstraße, haben sie gesagt, ach, da geht das Judenfräulein.
Wie haben Sie denn bei ihm, bei Emil Frank, die Veränderung festgestellt?
Die Veränderung von in dem Moment, wo es hieß, er muss das Geschäft aufgeben, hat es sich vollständig verändert. Der Mann ist so gedrückt gewesen und war so ein anständiger Mann.
Also
ich kann das nie verstehen. Ich kann das nie verstehen, dass sowas passieren kann. Nie.
Bevor die Nazis in Deutschland das Sagen hatten, war Emil Frank ein angesehener Bürger Wittlichs gewesen. Er hatte einen guten Ruf als Geschäftsmann und stand der jüdischen Gemeinde vor. Auch sonst spielte Emil Frank eine wichtige Rolle im Leben der Stadt. Der Offizier, der im Ersten Weltkrieg gekämpft hatte, gehörte zur renommierten Casino-Gesellschaft. Er war im Vorstand der Freiwilligen Feuerwehr. Noch beim Urnengang 1933 fungierte der jüdische Kaufmann als Wahlleiter in einem der Wittlicher Stimmbezirke.
Hier links das ehemalige Haus Alfred Ehrmann, höre ich von Herrn Schroth?
Nein, hier ist Max Ehrmann.
Max, Entschuldigung. Ich hab hier.
Alfred Ehrmann.
Max und Alfred.
Ja. Max, bitte.
rechts die Landwirtschaftsschule, davor war noch eine neue entstandene Grundschule.
Stadtrundfahrt für die von weit her angereisten Gäste. Einige haben Fotoapparate dabei, um das neue Wittlich festzuhalten und die einstigen Stätten jüdischen Lebens hier. Gerade in diesen Städten hat sich in den vergangenen 2 Jahren viel verändert. So auch an der Synagoge. Die Bäume, die bisher den Blick auf die Jugendstilfassade des gedrungenen Kuppelbaus verstellten, wurden abgeschlagen. Ein ehemals jüdisches Wohnhaus nebenan ist mit der Synagoge verbunden und zu einem Dokumentationszentrum umgebaut worden. Im Foyer des früheren jüdischen Gotteshauses mahnt nun eine riesige Steinplatte mit den eingemeißelten Namen der etwa 90 ermordeten Wittlicher Juden.
Warum sind Sie zurückgekommen, obwohl andere, die diesen Schritt nicht tun konnten, Ihnen davon abgeraten hatten? Vielleicht können Sie diese Frage noch am ehesten beantworten. Vielleicht wollten Sie noch einmal das Gesicht dieser Stadt sehen, die Sie damals nicht beschützt hat. Vielleicht wollten Sie uns Wittlicher, den Alten und Jungen, ins Gesicht bringen. Sind es andere Gesichter als damals, als jene, die Sie in Erinnerung haben? Vielleicht war es der Besuch auf dem Friedhof, vielleicht ebenso das Hoffen auf ein Wiedersehen mit Überlebenden.
Zum weit außerhalb der Stadt gelegenen jüdischen Friedhof führt ein neuer Schotterweg. Er windet sich den Hang des Judebüschs hoch, zwischen blühendem Ginster. Bis vor kurzem konnte man den toten Acker nur über einen holperigen Feldweg erreichen, der sich bei Regen in eine einzige Matschspur verwandelte. Den Friedhof, der auf einer Anhöhe hinter dichten Büschen und hohen Kiefern liegt, hat die Stadt wiederhergerichtet. 1987 war er geschändet worden. Rechtsradikale Jugendliche hatten alle Grabsteine umgestoßen und die marmornen Schrifttafeln zertrümmert. Noch immer sind die Spuren der Verwüstung an den Gräbern zu sehen. Zwischen den Gräberreihen klettere ich den steilen Hang hoch. Verwitterte Grabsteine inmitten von blühenden Veilchen, wilden Erdbeeren und Löwenzahn. In einer der hinteren Reihen entdecke ich das Grab von Amalie und Israel Frank, Emil Franks Großeltern. Weiter vorne liegen seine Eltern beerdigt, Rosalie und Isaac Frank. Die Mutter starb 1936, im Jahr der Flucht ihres Sohnes aus Wittlich. Oben auf der Anhöhe finde ich das Grab von Ida Frank, der früh verstorbenen Ehefrau. Der große Marmorstein ist nur auf einer Seite beschriftet. Die andere Hälfte des Grabs, die für Emil Frank vorgesehen war, ist leer geblieben. Wittlich war für ihn der Himmel, die Geschichte des Emil Frank. Sie hörten eine Sendung von Ursula Jung. Es sprachen Christa Pusch, Matthias Ponier und Susanne Barth. Ton und Technik Daniel Velasco Schwarzenberger und Anne Effertz-Annal. Regie Frank Hübner, Redaktion Gisela Korwes.